Ja, ich begrüße Sie zur Erinnerung an die Zeitvorgaben. Letztes Mal ist ausgefallen und nächstes Mal, wie Sie hier auf dem Plan sehen, fällt es auch nochmal aus, wegen einer Auslandsreise. Das heißt, wir haben dann die letzte Sitzung vor Weihnachten am 19. Und dann noch viermal im Jänner. Aber mit unseren Mitschriften können wir sozusagen gut mithalten. Die Mitschrift vom letzten Mal ist auch schon wieder komplett vorhanden. Ich möchte heute, nachdem ich Ihnen in den vorhergehenden Sitzungen die Geschichte und die Initialzündung der Diskussion über die Theorie der Open-Source-Bewegung immer Spannungsbereich zwischen Richard Stallman und Eric Raymond dargestellt habe, so in einem ersten, noch ein bisschen allgemeinen Überblick, das, was ich theoretisches Potenzial genannt habe, vorstellen, also einen Einblick geben darauf, welche Form von Gedanken, Überlegungen, Untersuchungen und Impulsen die bisher geschilderte Entwicklung im Softwareentwicklungsbereich genommen hat und die Absicht dabei besteht darin, Ihnen mal die Intuitionen und die Initiativen ein bisschen klar zu machen, die sich gruppieren um diesen Impuls. Das ist in dem Fall eine durchaus literaturreiche Vorlesung, also eine, wo ich Ihnen, wie Sie hier sehen, sehr viel Text zum Ansehen zur Verfügung gestellt habe, wobei ich diesen Text nur zum Teil expliziere. Vor allem habe ich Ihnen in den ersten drei Einrichtungen hier Sammelnummern eines zentralen Online-Journals für diese Fragestellungen verlinkt, nämlich First Monday. Das First Monday gibt es seit 99, glaube ich, in etwa und ist im Prinzip eine online, also eine freie, peer-reviewed Online-Zeitschrift, in der entscheidende, wichtige Beiträge zu der Open-Source-Entwicklung-Thematik sich finden lassen und in zumindest drei von diesen Sammelzeitschriften wird fokussiert und zusammengefasst, welche Beiträge es diesbezüglich gibt. Sie sehen hier in der Nummer, in der Special Issue Nummer 2 Open Source, sehen Sie hier die, den Beitrag von Eric Raymond, der, wie Sie hier sehen, also das war Volume 3, das heißt, das ist nicht 99, sondern offenbar schon 95 begonnen, das First Monday, also im dritten Band 1998 hat Eric Raymond hier die Kathedrale und der Bazar veröffentlicht, damit Sie hier kurz einen Eindruck haben über die Themenstellungen, die angeschnitten werden und die eben angestoßen worden sind. Diese Themenstellungen kommen aus den diversesten Bereichen. Sie sehen hier einen Beitrag über Software Engineering. Das sollte ich doch einfach größer machen. Sie sehen also hier einen Beitrag über Software Engineering, die Zukunft der Soziologie, der Free and Open Software Entwicklungen, Reflexionen über freie Software, das sich entwickelnde ökonomische Paradigma von Open Source. Bruce Perens ist ein entscheidender Entwickler. What did we learn from Open Source? Hier haben wir den Raymond. Ein wichtiger Punkt, auf den ich noch zu sprechen komme in dieser Vorlesung, ist von Rishab Iyer-Ghosh. Cooking Pot Markets, an Economic Model for the Trade in Free Goods and Services on the Internet. Dann gibt es ein Interview mit Linus Torvalds. Dann hier eine Überlegung über Altruismus und Selbstinteresse, eine empirische Untersuchungen über Open Source Projekte, Untersuchung über die Sozialstruktur von solchen Entwicklungsprojekten, eine weitere empirische Untersuchung über die Entwicklung des Linux-Systemkerns, Kernels, über Netzwerke, über hier haben Sie Code Culture and Cash, The Fading Altruism of Open Source Development und dann auch noch eine Usability-Untersuchung. Sie werden, wenn Sie sich diese drei Links, die ich angegeben habe, ansehen. Hier sind nämlich die beiden nächsten über die Nummer über Cyber Infrastructure und das Public Knowledge Project. Werden Sie sehen, dass eine beinahe überwältigende Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven da reinkommt, aus der Sicht der Organisationsentwicklung, aus der Sicht der Netzwerktheorie, aus der Sicht der Soziologie, aus der Sicht der Ethnologie, wie wir sehen werden. Relativ wenig finden Sie über sozusagen von der Philosophie im engeren Sinne. Das ist quasi noch ein Entwicklungsgebiet. Das führt allerdings auch zu einem gewissen methodischen Engpass. Wenn Sie sich diese Literatur beginnen zu Gemüte zu führen, als Philosophin jetzt mal, dann ergibt sich doch ab einem gewissen Zeitpunkt das etwas ungemütliche Phänomen, dass sie überall in verschiedenste Richtungen, in verschiedene Fachbereiche driften und gezogen werden, ohne dass sie einen Halt in philosophischer Ausbildung hätten. Also das heißt, sie lesen vieles von unterschiedlichen Disziplinen, was hilfreich sein kann, um dieses Phänomen zu verstehen, aber wo ist die Verbindung zu dem, was man in der Philosophie, sagen wir mal, zentraler behandelt, zumindest im Sinn einer konsolidierten interdisziplinären Fragestellung. Das ist eine Schwierigkeit, die sich dabei ergibt, und ich möchte darum, also erstens mal das Markieren und zweitens, um das beginnend zu adressieren, das Problem, drei von den reichhaltigen Beispielen, die sich hier geben, Ihnen anfangs halber zumindest heute vorstellen. Drei Beispiele, für die ich bereit wäre zu argumentieren, dass sie für die Philosophie direktere Anknüpfungspunkte bringen. Und das ist auf der einen Seite ein Beitrag von Alexander Knorr aus dem Open Source Jahrbuch. Das ist nun eine weitere wichtige Quelle zusätzlich zu First Monday. Das Open Source Jahrbuch gibt es auch schon relativ lange Zeit, bevor ich hier das falsche Jahr sage. Schaue ich mir das schnell an. Also ab 2004 gibt es das Open-Source-Jahrbuch, wenn Sie sich die Sachen anschauen. Und dieses Open-Source-Jahrbuch gibt es auch komplett und frei am Internet. Wenn Sie sich das Open-Source-Jahrbuch ansehen, dann haben Sie ein ähnliches Phänomen wie das, was ich bei First Monday beschrieben habe. Einen großen Einzugsbereich von Fragestellungen, insbesondere, insbesondere gibt es da auch Philosophie, wenn wir jetzt schon dabei sind, und zwar denke ich, ist wahrscheinlich 2006, wenn ich mich erinnere, aber nur damit Sie das kurz mal sehen, ich glaube, es ist 2006, da gibt es eine extra Unterabteilung für die Philosophie. Das sind allerdings Beiträge, die ich Ihnen empfehle zu lesen, aber die nicht, sagen wir mal so, packend und mit der Problematik direkt und kreativ verbunden sind, dass ich sie Ihnen hier jetzt einfach vorstellen würde. Lassen wir das, Sie können sich selber anschauen. Ich mache einen Link in Zukunft da drauf. Ein Beitrag, der aber gerade wegen seiner sozusagen originellen, aus der Fachdisziplin kommenden Zugangsweise, glaube ich, auch für die Philosophie instruktiv ist, ist aus dem Jahrbuch 2007 eben dieser Beitrag von Alexander Knorr über die Deutungsoffenheit der Quellen. Da werde ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählen. Das Zweite, was ich genauer ansehen möchte, ist ein Beitrag von Steven Weber. Steven Weber ist Ökonomieprofessor in Berkeley und hat ein Buch geschrieben, das heißt The Success of Open Source. Das ist 2004 erschienen. Das hat allerdings im Unterschied zu dem, was der Lorenz Lessig bietet, den Nachteil, dass dieses Buch nicht frei online ist. Das ist eine der wenigen Quellen, der nächste eigentlich auch nicht. Ist noch durchaus im traditionellen Buchhandelsschema drinnen. Es gibt aber einen Arbeitsbericht, ein Projekt, ein Paper von Steven Weber, das nennt sich The Political Economy of Open Source Software. Das ist auf seiner Webseite in Berkeley zugänglich. Und das ist ist aus dem Jahr 2002, vergleichsweise also doch ziemlich alt, ist aber eine, wie mir scheint, sehr, sehr gute Zusammenfassung von einer Reihe von zentralen Themen in der Theorie des Netzwerks und in der Theorie der Ökonomie, die sich aus der Open-Source-Bewegung ergeben. Also Steven Weber war einer der ersten, relativ früh, 98 sind die Raymond-Sachen publiziert worden. 2000 war er schon dabei mit diesem Forschungspaper über Open Source sich Gedanken zu machen und darüber, was daraus folgt. Und das wird hinführen zu einem dritten Text, von dem ich Ihnen genaueres sagen möchte. Das sind Ausschnitte aus einem Buch von André Gortz, Wissen, Wert und Kapital. das dreht dann die Überlegungen zu Open Source in einen Bereich, der durchaus traditionell philosophisch ausgewiesen ist, nämlich, wie Sie wissen, ist die politische Ökonomie entstanden im Gefolge der marxistischen Analysen, und Marx wiederum hat doch einen nicht unerheblichen Stellenwert in philosophischen Überlegungen, sodass wir jetzt in dem, was ich heute sage, von ethnologischen Überlegungen zu ökonomischen, sehr, sehr generell ökonomischen Überlegungen, zu Prinzipienüberlegungen über die Wirtschaftsordnung unter Vorzeichen des Privateigentums kommen werden, damit Sie also die Wellen mal ein bisschen einschätzen können, die diese Open Source Bewegung in der Theorie schlägt. Das wird dann fortgesetzt werden, ich habe es Ihnen das letzte Mal schon angekündigt, durch vor Weihnachten und nachher dann als nächstes ein bisschen genauere Präsentation dessen, was für Probleme, wie es genauer aussieht von der ökonomischen, von der juridisch-eigentumsrechtlichen und von der innovationstheoretischen Seite. Da werden wir uns dann noch ein bisschen in Details begeben. Das führt mich also jetzt zu dem ersten genannten Punkt, der hier die Deutungsoffenheit der Quelle von Alexander Knorr ist. Ich habe Ihnen das so dargestellt, dass Sie auf der einen Seite, wenn Sie wollen, das PDF online lesen können. Ich habe das PDF rausgeschnitten aus dem Open Source Jahrbuch, damit Sie sozusagen kürzere Ladezeiten haben. Und ich habe Ihnen aus dem PDF zentrale Stellen im Textmodus hier hergespielt. Die Idee ist natürlich auch, dass Sie damit jetzt leichter arbeiten können. Sie wollen vielleicht nicht ein PDF-File mit Anmerkungen versehen, aber hier können Sie was dazu schreiben. Sie können auf der Diskussionsseite schreiben. Ich erinnere Sie daran, dass Sie herzlich aufgefordert sind, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Was ist nun der Tenor, was ist die Absicht von dem, was Alexander Knorr hier vorschlägt? Ich beginne das vielleicht mal einfach vorzulesen. Wissen und Erkenntnis begnügen sich nicht damit, ein Dasein in Form von sprachlich kodierter Information zu fristen, sondern nehmen manifeste Gestalt an, werden zu materialisierter Kultur, zu Artefakten, zum Beispiel zu Maschinen oder Software. Artefakt ist ein sehr neutraler Begriff und bedeutet lediglich ein Ding, das künstlich geschaffen wurde, nicht naturgegeben ist und von einem denkenden und handlungsmächtigen Wesen in die Welt gebracht wird. In gängiger Diktion werden Maschinen und Software kaum als Artefakte, sondern als Produkte bezeichnet. Genau wie Artefakt nimmt auch der Begriff Produkt Bezug auf das Hergestelltsein, trägt aber weitere Implikationen in sich, die Unterscheidung und Trennung zweier Sphären, die der Hersteller und die der Kunden. Letztere werden gemeinhin als Endverbraucher bezeichnet, im Zusammenhang mit Computer und Software oftmals als Benutzer. Diese Bezeichnung wiederum impliziert das passive Konsumieren oder Gebrauchen eines Artefakts im Sinne seiner Produzentinnen. Doch diese Zuschreibungen sind fern der empirischen Wirklichkeit, denn mit Erfolg der Produktion ist die Geschichte eines künstlich hergestellten Dinges keineswegs beendet. Das ist jetzt eine Betrachtungsweise, die von der Perspektive, die ich mehrfach schon angesprochen habe, dass nämlich Software eine sehr eigentümliche geistige Konstruktion ist. Das wird noch viel deutlicher kommen. Das kommt also gleich als nächstes dann beim Stephen Weber, kommt das noch sehr viel deutlicher. Software unterscheidet sich, das ist das, was ich gesagt habe, wie ich gesagt habe, die Produktion von Schuhen ist einfach etwas anderes als die Produktion von Regelanleitungen, weil man Regelanleitungen leicht verteilen und kommunizieren kann, ohne dass es zusätzliche Ressourcen braucht, während man für die Produktion von Schuhen zusätzliches Leder und Ähnliches braucht. Das ist ein Feature, das in der Wirtschaftsdiskussion über Open Source eine wichtige Rolle spielt. Hier beginnend bei, also in der ethnologischen Perspektive, ist zu bemerken und ist sehr hilfreich, dass das von der anderen Seite her kommt. Und dass jemand, der ethnologisch ausgebildet ist, darauf hinweist, und das ist quasi die gegenwärtige Forschungsausrichtung in der Ethnologie, wenn ich das von außen halbwegs richtig sehe, dass man materialisierte Kultur in der Ethnologie in den Vordergrund stellt, also diese manifeste Gestalt, die sich in Artefakten wiederfindet. Also Sie kennen das natürlich, jedes Heimatkundemuseum basiert auf der Voraussetzung, dass ein Kleidungsstück oder eine Hacke oder eine Fahne, was immer Sie wollen, dass das als Artefakt eine nicht nur funktionale Größe hat, sondern auch eine Lebensweise manifestiert und materialisiert. Das sind die Kategorien, mit denen Ethnologie normalerweise an ihre Themen herangeht. Und der interessante Schachzug, den Knorr hier gleich am Anfang macht, ist jetzt zu sagen, nun gut, Produkte sind ja auch Realisierungen, Materialisierungen von bestimmten Ideen. Also das Produkt Schuh ist eine Materialisierung der Idee, ich sollte meine Füße schützen und stabilisieren gegenüber den Umgebungsbedingungen. Und nun macht er eine Wendung, die uns direkt hineinführt in die Fragestellung, indem er nämlich sagt, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Artefakt und Produkt? Die Produkt ist präformiert, unser Verständnis von Produkt ist präformiert in einer Art und Weise, die schon unsere Normalwirtschaft mehr oder weniger einbezieht. Nämlich, wir haben eine Wirtschaftsordnung, in der wir unter bestimmten Bedingungen, nämlich der Lohnarbeit, davon ist jetzt hier nicht die Rede, aber das ist sozusagen der Bogen bis zum André Gorz, unter Bedingungen der bezahlten Arbeit für einzelne Arbeitsbereiche etwas produzieren, was die Firma verkaufen kann, und indem sie es verkauft, macht sie einen Gewinn. Und um das möglich zu machen, muss sie sich adressieren, muss sie sich orientieren an Bedürfnissen der Leute, die das kaufen wollen, die bereit sind, dafür etwas zu zahlen. So schaut es dann aus. Das heißt, das ist direkt verwendbar für die Konsumentinnen, wenn sie dafür etwas gezahlt haben. Und die verwenden das dann, und zwar sie kaufen es für einen bestimmten Zweck. Sie kaufen Schuhe, weil sie es, also der bestimmte Zweck bei Schuhen ist auch schon interessant. Sie kaufen es eben nicht nur darum, weil sie sich
vor der Kälte schützen und gehen wollen, aber nehmen wir mal den simplen Fall an, dann ist das Ding hergestellt dafür, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Die einen sind aktiv, sie machen das, die anderen sind passiv, sie ziehen das an. End of story. Das ist sozusagen der Standard, die Standardgeschichte in einer Warenwirtschaft. Und der Aspekt, den Knorr jetzt reinbringt von der Ethnologie, ist zu sagen, also Ethnologie ist eine Disziplin, die beschäftigt sich nicht nur mit Phänomenen der Warenwirtschaft, sondern die beschäftigt sich damit, dass Dinge, die unsere Welt bevölkern, Ausdrücke von Lebensformen, von Lebensweisen, von Praktiken, von historischen Abläufen sind, in denen wir auch Teil sind. Das könnte man jetzt sehr schön plastisch beschreiben. Spare ich mir. Diese Überblendung jetzt von diesem allgemeineren ethnologischen Zugang und dem Zugang von zu Produkten habe ich gerade vorgenommen. Ich habe Ihnen sozusagen beschrieben, wie unser Umgang mit Dingen, die wir Produkte nennen, geprägt ist von unserer Arbeits- und Lebensweise in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das ist der Punkt mit den Verbrauchern und den Usern. Und jetzt kommt sozusagen die Pointe von Knorr. Die Pointe ist die, dass er sagt, nehmen wir mal die Ethnologie. Die Ethnologie zeigt uns, dass mit solchen Dingen sehr, sehr viel Verschiedenes passieren kann. Wir können feststellen, dass Schürzen, Hämmer, Autos, was immer, dass die in unserer globalen Umgebung nicht einfach nur gekauft und verwendet werden, sondern dass die sehr, sehr unterschiedlichen Gebrauch haben, dass wir, wenn wir nur darauf gehen, ich kaufe mir meinen Volkswagen, um schnell vom einen Ort zum anderen zu kommen und sonst nichts, dass wir da bedeutend zu kurz greifen. Und jetzt sagt er, das ist jetzt die Pointe, die Open-Source-Bewegung ermöglicht uns einen neuen Blick darauf, dass wir etwas, was wir normalerweise als Produkte sehen, nämlich ein Programm, einen Computer, den ich kaufen muss mit einem Betriebssystem, das da drauf ist und das ich einfach nur verwenden kann, so wie ich Schuhe tragen kann, dass durch die Open-Source-Bewegung dieser Nutzen- und Gebrauchsding-Charakter auf eine komplett überraschende Art und Weise neu aufgerollt wird. Also ganz, ganz simpel gesagt, das Betriebssystem Windows, das Sie drauf haben auf Ihrem Computer, das müssen Sie verwenden, friss oder stirb, unter Anführungszeichen, so wie es ist. Da können Sie nichts machen. Das ist ungefähr so wie ein Schuh, den Sie nur und gerade dazu verwenden, damit Sie dort und dort hingehen. Die ethnologische Perspektive ist, normalerweise wird nicht so umgegangen mit Dingen aus ethnologischer Sicht. Normalerweise ist interessant, eine große Anzahl von unterschiedlichen Praktiken zu sehen, die wir mit Dingen verbinden. Und ein wunderschönes Beispiel, das ich hier nicht da zitiert habe, das aber in dem PDF-File drinnen ist, mal schauen, ob ich es schnell finde, ist das Beispiel der in Niger, das ist noch das andere Beispiel, das Umdeutungsbeispiel hier. Also um eines davon zu nehmen, vor dem Hintergrund der Gegebenheiten ihres Lebensraums, nämlich in der Sahara, scheint es uns vernünftig, dass die Kel-Evi häufig Sonnenbrillen tragen. Wir würden sagen, sie kaufen einfach Sonnenbrillen, weil sie sich schützen müssen gegen die afrikanische Sonne. Allerdings tragen sie die Brillen gar nicht in der Wüste, sondern bei Festlichkeiten gerade auch nach Sonnenuntergang. Das ist eine, das sozusagen ist die ethnologische Perspektive. Für die Kel'evi komplettieren spiegelnde Sonnenbrillen die Verschleierung der Männer und perfektionieren damit die Umsetzung einer kulturellen Bekleidungsvorstellung. Das Beispiel habe ich gewählt, weil einer Sonnenbrille zunächst eine eindeutige Funktion fest zugeordnet scheint, sie aber dennoch Umdeutungen erfährt, die einem selbst wohl kaum einfallen würden. Vergleichbares geschieht mit Software, die speziell für eindeutige Zwecke geschrieben wurde. Das ist ein Hinblick auf das zentrale Thema an der Stelle. Stellen Sie sich vor, Sonnenbrillen, die Sie nicht anders verwenden können, als die Sie nur aufsetzen dürfen oder können, wenn draußen die Sonne scheint, die Sie nicht und so weiter. Das ist ein bisschen absurd. Es gibt ja auch in der Disco, es gibt sozusagen auch in meinem Wahrnehmungsbereich einige Leute, die tragen Sonnenbrillen ganz ohne, dass sie sie unbedingt gegen die Sonne schützen müssten. Sie ist also ein schönes Beispiel dafür, dass diese Eindeutigkeit in unserem Umgang mit Dingen also an vielen Stellen durchbrochen ist. Man muss dann quasi, es wird immer um einiges plastischer, greifbarer und sozusagen amüsanter, wenn man es mit Ausblick auf andere Kulturgepflogenheiten sieht. Man kann das für den eigenen Bereich auch immer wieder finden. Aber der wichtige Punkt ist eben, dass im Zusammenhang mit Computerprogrammen, so wie die meisten Benutzerinnen es ab den 80er Jahren gewohnt worden sind, der Status von Computerprogrammen so etwas Ähnliches gewesen ist wie Sonnenbrillen, die man nur aufsetzen darf, wenn die Sonne scheint, mit denen man sonst nichts anderes machen kann. Also Sie kennen die spaßigen Geschichten, wenn man mal schon dabei bleibt, wo man Kunst aus Platinen, Kunst aus Memory Chips oder sowas Ähnliches macht. Das ist sozusagen auch noch eine krasse Uminterpretation, aber es ist sozusagen verbunden mit einem Sprung in einen Bereich von benutzbarer Hardware zu einem Spaß, sich daraus zu machen, dass man dem auch ästhetische Qualitäten abgewinnt, im Zusammenhang mit geschlossenen, nur in binärer Form zugänglichen Programmen, haben wir einen sozusagen Extremfall von damit kann ich nur das eine machen und kann nichts dazu machen. Ich kann diesen zusätzlichen Sonnenbrilleneffekt kann ich nicht verwenden. Da glaube ich, kommt es dann gleich als nächstes. Ich weise Sie nur darauf hin, dieser Artikel ist wirklich ausgesprochen empfehlenswert. Ich bringe Ihnen noch den einen Ausschnitt, um Sie zu motivieren, sich den extra anzuschauen. Es geht um Maschinen und Technologie. In Bezug auf Maschinen und Technologie sind die Freiheitsgrade der Aneignung zu einem gewissen Grad eingeschränkt, wenn der Wunsch besteht, dass die Maschine nach der Aneignung immer noch funktionieren soll. Also Sie können schon sich Windows aneignen, in dem Sinn, dass Sie mal das Binärfile öffnen oder eines der Binärfile von Windows öffnen und da mal Ihre Kreativität ausnützen und schauen, wie das denn passiert, wenn Sie Hallo hineintippen in den Binär. Es gibt ja Editoren, wo Sie Binärcode auch editieren können. Wenn Sie dahin Hallo hineintippen, war das, glaube ich, Ihr letzter Kommunikationsversuch mit Windows. Aber hier geht es jetzt weiter. Dieser Umstand führt häufig zu dem Fehlschluss, der von den Ingenieuren eingeschriebene Sinn einer Maschine sei dominant, verhindere eine tiefgreifende Aneignung jenseits des oberflächlich-optischen, des symbolisch-ästhetischen. Mittlerweile sind uns die Bilder der prunkvollen, mit Verzierungen überladenen Busse und LKWs aus zum Beispiel Indien und Pakistan vertraut geworden. Die auf sie getürmten Götter- und Heiligenbilder zeigen uns, dass diese Maschinen der Ästhetik einer uns zunächst fremden Kultur unterworfen wurden. Man staunt und lächelt, etwa so wie über den längst sprichwörtlich gewordenen getunten Opel Manta. Das Blenden der bizarren Schönheit verstellt den Blick auf die viel weiterreichenden, für das Verständnis der Beziehung zwischen Technik und Kultur bedeutsamen Aneignungsprozesse. Im Sudan fahren Sifinja-Sandale genannte LKWs, die auf ihre Art auch imposante Schönheiten sind, doch vom Äußeren her bei Weitem nicht so auffallen wie ihre asiatischen Cousins. Die erstaunlichen Modifikationen liegen hier etwas im Verborgenen. Und er bringt eine Fallstudie, auf die ich jetzt hier nicht im Einzelnen eingehe, über diese sudanesischen LKWs, mit denen es die folgende Bewandtnis hat. Ja. Es hat folgende Bewandtnis damit: Die sudanischen Ingenieure haben sich westliche Modelle mal genommen und haben die zerlegt und haben sie auf sehr raffinierte Weise mit technischen Erweiterungen ausgebaut, mit auch Entwicklungen, mit neuen statischen und LKW relevanten Eigenschaften versehen, sodass diese europäisch konstruierten LKWs, die bestimmte Schwachstellen in der Anwendung im afrikanischen Bereich haben, durch diese Veränderungen neu fit gemacht werden und funktionieren für die Zwecke, die sie brauchen. Das ist mit einem Typus von Artefakt, das man aufschrauben kann, ist das möglich, und er beschreibt, dass das unter anderem eine Beschäftigung für die traditionellen Schmiede im Sudan ist, weil die machen sozusagen jetzt per Handwerk in ihrer Schmiede nicht Industrieproduktion, sondern angepasst auf ihre Bedürfnisse diese zusätzlichen Bestandteile, bauen sie dort ein und kriegen damit einen Mehrwert. Das würde ist in den Fällen natürlich, in denen, so wie wir es in der Kfz-Industrie ja auch schon haben, mit fix und fertigen Modulen operiert wird, die versiegelt sind, die man nur hineinschiebt und nicht mehr weiter beeinflussen kann, ist das schon nicht mehr möglich. Aber Sie verstehen den Punkt. Der Punkt ist der, dass solange man Artefakte hat und das schließt ein technische Artefakte. Solange man technische Artefakte hat, an denen man basteln kann, um es mal so zu sagen, in denen dieser Handwerkscharakter, von dem ich mehrfach geredet habe, drinnen ist, solange kann man sich bewegen, hat man die Perspektive, in einen Aneignungsprozess hineinzukommen, der die privateigentumskapitalistische Logik des Produktes unterwandert zugunsten einer Aufteilung von Aktivitäten und von Initiativen, die nun nicht mehr in dieser Asymmetrie drin hängt. Der offenbare motivationale Hintergrund dessen, was er da sagt, ist ein Gegengewicht, eine Gegenbewegung gegen die Verelendungsthese, sage ich es mal so, also gegen die im Großen gezielte pessimistische Weltuntergangsstimmung einer kritischen Theorie, die sagt, es ist sozusagen der Kapitalismus ein gefräßiger Moloch, der im Prinzip alles auffrisst, alles aneignet dem Muster der großen Produktionsstätten und am Ende nichts überlässt als lauter Leute, die am Tropf der großen Industrie hängen.
Also zu diesem Punkt finde ich, also der Kapitalismus frisst es insofern schon auf eine Art und Weise auch unter dem Stichwort User Innovation. Also die Wirtschaft, also die Betriebswirtschaft beschäftigt sich ja sehr stark mit dem Thema, sozusagen, wenn der Firma die Ideen ausgeht, wo bekomme ich etwas Neues her? Und da werden dann gezielt eben die User eingebunden und das Potenzial wieder vereinnahmt sozusagen.
Ich danke sehr, das ist vollkommen richtig und erlaubt mir jetzt hier wieder ein bisschen einen Vorblick zu machen. Ich sage es mal so, ich bin bei der Automarke, mit der ich fahre, bin ich drauf gekommen, dass die so organisiert ist, also diese Firma so organisiert ist, dass wenn ich in eine entsprechende Werkstatt fahre, nicht immer, aber doch stichprobenmäßig, ich einen Monat darauf einen Telefonanruf bekomme, könnten Sie uns bitte sagen, wie zufrieden Sie waren. Die simpelste Geschichte. Und ein Fragebogen von 3, 4 Seiten, wo Sie von mir wissen wollen, was man besser machen könnte, womit ich nicht zufrieden gewesen bin, ist ein total banales, alltägliches Beispiel von User Innovation, wo die draufgekommen sind. Das hat man quasi genau auch im kapitalistischen Zusammenhang schon entdeckt, dass an dieser Stelle zu fragen, was sind denn mögliche Schwachpunkte und so, dient der Firma letztlich. Dient der Firma. Ich meine, es gibt Situationen, in denen das auch schief geht. Also wo es für mich regelmäßig schief geht, ist die berüchtigte Situation im Gasthaus, wo die Leute immer fragen, hat's geschmeckt? Ja? Und dieser hat's geschmeckt Charakter, das ist ja dieselbe Idee dahinter, dieser hat's geschmeckt Charakter ist sozusagen nicht auszuschalten. Das ist allerdings, das ist gleich ein Teil meiner kommenden Antwort, es ist zwar so, dass man bestimmte besondere Ärgerlichkeiten zum Beispiel durch eine solche Rückfrage abfangen kann, das heißt schlimme Fehler kann man an dieser Stelle sicherlich leichter herausfinden, aber ein großer weiter Bereich der eigentlich nur herauskommt, wenn Leute auch motiviert sind, sinnvoll zu antworten. Ich hab einfach keinen Spaß, mich mit dem Servierer nach dem Essen in eine Unterhaltung darüber zu begeben, ob das so oder so vielleicht ein bisschen besser wird. Dazu habe ich. Sie haben auch zum Teil keinen Spaß, hier zu der Vorlesung Kommentare zu schreiben. Oder Sie haben vielleicht Spaß. Und das heißt, das Problem ist, an diesen Beispielen schön zu sehen, dass die User Innovation zwar erkannt wird, dass aber die User Motivation, also das, dass man, wie ich das letzte Mal gesagt habe, die in der Gesellschaft verteilten Kenntnisse und Motive und Impulse auch tatsächlich mobilisiert, dass das unter den kapitalistischen Bedingungen eine schwierige Sache, zumindest eine etwas schwierige Sache ist, kann ich nur diese Sache noch zu Ende bringen und den Vorhinweis, den ich machen möchte, wenn ich dann sozusagen in der Ökonomie bin oder noch mal später, will ich Ihnen dann einen Autor vorstellen, der das für mich auf eine hervorragende Art und Weise dargestellt und ausgearbeitet hat. Er ist Jochai Benkler, ist ein Soziologe und Jurist in New York und der hat ein Buch geschrieben, einen langen Artikel geschrieben, der heißt Corsi's Penguin. Corsi ist Nobelpreisträger in Ökonomie gewesen und Penguin ist das Zeichen für Linux und der Coase ist berühmt dafür hat er den Nobelpreis gekriegt, dass er Theorien aufgestellt hat, unter welchen Umständen sich Firmen bilden in einem kapitalistischen Zusammenhang. Und Firmen heißt hierarchisch organisierte Institutionen zur Optimierung von Massenproduktion. Und die Idee von Benkler ist jetzt, dass er diese Coase'schen Bedingungen für die Entstehung von Firmen im Kapitalismus hernimmt und checkt im Vergleich zum Open-Source-Phänomen und sagt, wir können nichts generell sagen, an bestimmten Stellen wird das sicher nach wie vor so gelten, aber unter Bedingungen der immaterialen Netzwerkkommunikation gelten bestimmte bestimmte Konstanten zur Motivation nicht mehr. Und das habe ich Ihnen ja schon auch, kurz gesagt, habe ich schon angedeutet, nicht? Wenn Sie selber direkt davon profitieren, das heißt, wenn Sie jetzt etwas sagen, können Sie das nächste Mal das Essen auf jeden Fall besser selber machen, dann sind Sie sicherlich bereiter, dem Kellner zu sagen, was er ändern soll, weil Sie holen sich dann von der Küche ab. Also das hängt an am Setting, am sozialen Setting der Produktionsverhältnisse.
Ich wollte noch sagen, also sogar wenn Motivation geschaffen wird, in dem Sinn, dass die User dafür bezahlt werden auf irgendeine Art und Weise, also die werden eingeladen in eine Firma oder so, kann man sich vorstellen, dass die nicht ihr letztes Wissen oder ihre letzten Ideen hergeben, sondern sich immer noch etwas zurückbehalten, weil sie eben auch Vorbehalte gegen die spezifische Verwertung dann haben wahrscheinlich.
Völlig richtig, ja. Das ist natürlich, wenn Sie das so sagen, auch ein Rückblick auf die Debatten um Stallman, freie Software und Open Source Software. Wenn Sie sich angeschaut haben, in welchem Rahmen Stallman unterwegs ist, nicht? Stallman sagt, die Bedingungen, unter denen wir Software betrachten müssen, sind unter welchen Umständen produzieren Sie denn das Maximum an sozialem Nutzen? Wie können die Leute, die Gesellschaft insgesamt am meisten profitieren von dem, was wir da tun? Das Argument, das Sie jetzt bringen, das an dieser Stelle sozusagen reinpasst, ist zu sagen, wenn wir die Bedingungen so anlegen, dass was immer die User mit hineinstecken, letztlich doch abhängig ist davon, was jemand anderer dann tut. Das heißt, er sammelt die User-Rückmeldungen auf und verwendet es dann zum eigenen Gut und macht daraus sein Geld. Ja? Also man kann den Usern so ein kleines Honorar versprechen. Das passiert ja auch immer wieder. Wenn sie teilnehmen an dem und dem, dann kriegen sie das. Oder also Merkur hin und wieder kriegen sie ein billigeres Waschmittel. Wofür? Dafür, dass sie dem Merkur alle Informationen über ihr Kaufverhalten zur Verfügung stellen. Ja? Das ist sozusagen der Deal. Und an dieser Stelle geht es genau so, dass man sagt, also vielleicht ist die Kundenkarte doch kein so gutes Instrument. Und von daher reduziert sich das, was man eigentlich kriegen könnte. Man könnte von den Usern mehr kriegen, aber wenn man von den Usern mehr kriegen möchte, dann muss man die Eigentumsverhältnisse verändern, von der Idee her zumindest. Also das klingt als erstes natürlich einfach in dieser Generalität überzeugend, ist aber natürlich im Näheren zu sehen. Man muss es sozusagen im Einzelnen dann auch anschauen. Es wird nicht generell so sein, und es ist vor allem auch generell nicht so, dass quasi ein Beitrag zu einem Thema oder zu einer Sache, die niemandem gehört, motivierend ist. Das kann ich hier quasi vorwegnehmen, weil wir quasi reinkommen durch die Diskussion. Es gibt einen klassischen ökonomischen Ausdruck, Terminus, das heißt the tragedy of the commons nennt sich das, die Tragödie des Allgemeinbesitzes, und die dieser Allgemeinbesitz, so wie es diskutiert wird und seit Locke, seit der frühen Eigentumstheorie der Neuzeit diskutiert wird, ist, dass man sagt, stellen Sie sich vor die gemeinsame Dorfweide und so wie es halt in Angerdörfern noch immer zumindest äußerlich sichtbar ist. Und diese gemeinsame Dorfweide ist verwendet worden, dass jeder seine Kuh dorthin treiben kann. Die gehört der Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit kann sie auch ausnutzen, niemand zahlt dafür, jeder kann seine Kuh dort weiden lassen. Sie können sich leicht vorstellen, was das Problem dabei ist, wenn jemand ein bisschen reicher wird, wenn jemand sozusagen initiativer ist und jetzt beginnt, 5 Kühe dorthin zu schicken, dann fressen die 5 Kühe den anderen das Gras weg, möglicherweise. Oder sagen wir, diese Person entwickelt ein bisschen durchsetzungskräftigere Kühe, die anderen vertreiben. Und die Tragedy of the Commons besteht also darin, dass unter diesen Umständen Allgemeineigentum nicht sinnvoll erscheint, um die Produktivität und das Auskommen der daran beteiligten Leute zu sichern. Und wenn ich, wenn ich jetzt da schon dabei bin, gehe ich auf den ersten Artikel, den ich auf dieser Seite verlinkt habe, nämlich auf diesen Artikel vom Gosch, Cooking Pot Market, und sage Ihnen kurz, worum es da geht, weil das geht mit einer ähnlichen Bildlichkeit auf dasselbe Thema raus. Der Gosch sagt, unter Bedingungen der Materialwirtschaft haben wir natürlich ein Problem. Und nehmen wir jetzt nicht die allgemeine Weide, sondern nehmen wir eine fiktive Stammesgesellschaft, in der es einen großen Kochtopf gibt oder so eine Art von, sowas haben wir ja auch, eine Party, jeder bringt was mit. Ja? Du bringst den Kuchen, du bringst du bringst den Salat mit, wir tun das dann alle rein, und dadurch, dass jeder etwas mitbringt, haben dann alle etwas davon. Diese Art von materialer Austauschgesellschaft hat ganz offensichtlich dasselbe Problem der Freerider. Derjenigen, also erstens einmal derjenigen, die gar nichts mitbringen, und dann auch das Problem derjenigen, die doppelt so viel essen wie die anderen. Und wenn man das unkontrolliert so geschehen lässt, dann ist einfach klar, dass die Party kein Erfolg werden droht, sagen wir es mal so, weil dieselben Gesetze stattfinden. Und nun, das ist der Punkt, um den sich da Zentrales dreht. Nun ist die Situation, mit der wir aber bei Software und im Zusammenhang mit Internet und im Zusammenhang mit Informationsgütern generell konfrontiert sind, ist ein anderer, ist ein Wechsel. Und der Punkt besteht darin, dass man unter diesen Umständen etwas beitragen kann, ohne etwas zu verlieren. Weil mir selber mein Wissen um diese Software-Routine nicht abgeht, wenn ich es jemandem anderen sage. Das ändert etwas in der wirtschaftlichen Gleichung, und das wird dadurch, dass es jetzt nicht nur am Gang von mir jemandem anderen gesagt wird, sondern aufgeblasen wird in den Weltmaßstab, sodass alle Personen, sodass durch das kleinste Item von Information, das ich produziere, dieses kleinste Item von Information, das ich produziere, steht quasi hunderttausende Male in Kopien frei, steht hunderttausende Male in Kopien zur Verfügung, ohne dass ich irgendwas dafür zahlen muss, ohne dass es mich etwas kostet. Und wenn man das jetzt umdreht von der anderen Seite und sagt, okay, und was kriege ich dafür, Na, ich kann partizipieren von all den 100.000 anderen Kopien, die produziert worden sind, ohne dass sie die anderen Personen etwas kosten und die an der Stelle mir zugutekommen. Also es ist sozusagen der userfreundliche Kettenbriefeffekt, wenn Sie so wollen, nicht? Das, was bei Kettenbriefen niemals passieren kann, weil durch die Geometrie, durch die geometrischen Ansteig, die Ressourcen, die Geldressourcen und so erschöpft sind, ist an dieser Stelle umgekehrt. Es multipliziert sich tatsächlich der Effekt und sie kommen in den Genuss. Sie können in den Genuss kommen dieser Informationen. Und das Beispiel, das Gosch an der Stelle bringt, ist also ein Zauber, ein Küchenkessel, in dem auf zaubervolle Art und Weise, auf magische Art und Weise, alle Leute was reintun können, ohne dabei was zu verlieren und dann das aber auch rausholen können, was die anderen reingegeben haben. Und damit ändert sich, wie gesagt, die Wirtschaftssituation. Und ein konkretes Beispiel, das er bringt und das jetzt gut mit dem zusammenpasst, was ich beim Knorr gesagt habe, über diesen Wandel von Produkten zu Artefakten, mit denen etwas gemacht werden kann, ist das Beispiel des Teilnehmens an einer Web-Diskussionsgruppe über Katzen. Sie können irgendein Beispiel nehmen, das ist halt das, das er bringt. Und an der Stelle hilft es sozusagen, das sich ein bisschen genauer klar zu machen, was Informationsgüter sind und welche Charakteristik Informationsgüter haben im Unterschied zu Katzen. Ja? Also wirkliche Katzen gibt es beschränkt, zumindest an einigen Stellen der Erde gibt es beschränkt, sodass man sie noch kaufen muss, besondere Katzen kaufen will. Wie schaut es aus mit einer Internet-Katzenseite? Wie geht's sozusagen da vor sich? Man könnte natürlich, wenn man gar nicht ökonomisch interessiert ist oder so, im ersten Zugang sagt man, naja, das ist einfach ein Fan-Tausch, ein Austausch von Fan-Sachen, so wie eine Katzenecke, wenn Sie im Monatsjournal für Haustiere eine Katzenecke haben, dann schreiben ein paar Leute rein, ich habe diese Katze, zeichne ein Foto von der Katze und erzählen was davon oder haben bestimmte Fragen. Schon in diesem Beispiel ist deutlich, dass das nicht so harmlos ist, weil wenn Sie teilnehmen am Austausch einer Haustierzeitschrift, dann ist es klar, dass Sie hier auch in einem ökonomischen Deal sind, nämlich Sie werden durch Ihr Interesse an Haustieren definiert als eine Käufergruppe. Die normale Finanzierung von Zeitschriften geht nicht nur über den Verkaufspreis und den Abonnementbetrieb, sondern geht darüber, dass dort Anzeigen verkauft werden. Und die Anzeigen werden verkauft, weil die Zeitung dieses und dieses Profil hat und für dieses Profil dort geworben werden kann. Sie ahnen, worauf ich hinsteuere. Das geht nicht nur bei Zeitschriften, Haustierzeitschriften so, das ist natürlich beim Fernsehen ganz genau dasselbe. Fürs Fernsehen müsste man eigentlich bezahlt werden, weil man sich bereit erklärt, indem man diesen Kanal ansieht, mit einem bestimmten Typus von Werbung eingedeckt und zugedeckt zu werden. Und worauf es letztlich hinausgeht, um das hier gleich zu Ende zu sagen, ist, dass diese Prinzipien durch Google natürlich eine bis dato unvorstellbare Potenzierung erhalten haben, weil sie in dem Moment, in dem sie bei Google einen Suchausdruck eintippen, sich identifizieren als jemand, das ist diese Selbstidentifikation, die an dieser Stelle es ist nicht direkt User Innovation, aber sich selbst selektieren als jemand, der sucht jetzt über dieses und jenes. Und in dem Moment, in dem Sie sich dort identifiziert haben als interessiert an dem, sind Sie natürlich eine mögliche Adressatin von Informationen und Werbung über diese Geschichte. Das ist das Finanzmodell von Google. Und Sie sehen an der Stelle, dass das, da will ich jetzt einmal gar nicht in die Zulässigkeit oder die Aspekte oder so dieses Themas reingehen, aber Sie sehen, dass das den ganzen Wirtschaftsaufbau, den wir haben, mit Werbekampagnen, die so funktionieren, dass man Testläufe macht, die so funktionieren, dass es eine Firma gibt, die eine Werbekampagne entwickelt, die sie mit gewissem Know-how über die Branche verkaufen muss, der Betriebsleitung, mit einem gewissen Budget, um es dann mal auszutesten, ob es funktioniert, und dann in Konkurrenz mit anderen Werbekampagnen zu treten. Also diese ganze Form mit Werbung, Information in unter kapitalistischen Bedingungen zu operieren, dass das vollkommen unterlaufen wird durch dieses Modell, wo Sie keine Werbekampagnen mehr brauchen, sondern die Leute sich praktisch selber anbieten und anstellen, dazu informiert zu sein, was weiß ich, Neuwagen Chrysler, wenn ich das eintippe, ist quasi schon alles da drinnen gesagt, was die Werbefirma mühsam und mit gänzlich verschwenderischen Überressourcen, Übereinsatz von Ressourcen zu machen versucht, was an dieser Stelle um vieles einfacher geht. Das war jetzt ein wenig abgelenkt. Ich weiß jetzt nicht, wo, von welcher Seite, kann mich nicht mehr ganz erinnern, von welcher Stelle ich dahin gekommen bin. Ich habe diesen Gosch-Punkt. Das war, glaube ich, aus der Diskussion auf diesen Artikel hinzuweisen und eben darauf hinzuweisen, dass dass eine Web-Forums-Einrichtung über Katzen jetzt anders funktioniert. Und zwar wie? Nicht als ein in diesem Sinne Katzeninserat oder eine Katzen-Frageecke, sondern man könnte sagen, als der freie Austausch, das war die Idee, nicht? Man könnte sagen, freier Austausch, dann habe ich gesagt, so freier Austausch ist es schon konventionell nicht. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie schaut das aus in einem Katzenforum, dann beschreibt es Gosch so, dass er sagt, das ist ein Geben und Nehmen. Das ist diese Art von Austausch, die wir aus der Ethnologie jetzt schon kennengelernt haben. Denn jemand, der so ein Forum einrichtet, hat einen Anfangsimpuls. Für diesen Anfangsimpuls kriegt er zunächst einmal jetzt kein Geld. Also ich spinne das ein bisschen aus. Er kriegt in diesem Fall ist kein Geld dafür, dass er ein Katzenforum einrichtet. Das tut er, weil es ihn interessiert. Einerseits, er zahlt sogar ein bisschen was im Rahmen seines Internetproviders. Und er tut es, weil er erwartet, dass seine Interessen gefördert werden, dadurch, dass er damit andere Leute anspricht, die etwas beitragen zu seinen Interessen. Und er tut es, weil er auf die Art und Weise oder sie auf die Art und Weise ein Renommee gewinnt als besondere Katzenexpertin. 25 Leute kommen auf ihre Webseite und stellen fest, Sabine ist die Katzenkönigin. Das haben sie ja in der Darstellung von Raymond schon auch gehabt. Das ist eine der ganz banalen Effekte, einer der ganz banalen Effekte dieser neuen Form von Information, dass man nicht einfach deswegen, weil man was zahlt, ein Katzenforum einrichtet, sondern einfach auch deswegen, weil man sich darum kümmert und weil es etwas Positives ist, anerkannt zu werden als eine, ich habe es eben handwerkliche Anerkennung an dieser Stelle zu haben. Und warum partizipieren die anderen an diesem Katzenforum? Die Gründe sind nun einigermaßen durchsichtig, aus den Gründen, die ich beschrieben habe. Es kostet sie kaum etwas und sie kriegen mehr, als sie investieren müssen. Und nun ist der nächste, also das ist, sind einmal gewisse Basics davon, was da abläuft. Nun ist das aber natürlich nur erst einmal ein Anfang. Eine Sache, die sich gleich ganz rasch als Thema stellt, ist, wenn ich ein Katzenforum habe oder auch einen Kochtopf, in den alles Mögliche reingeht, aber schon beim Kochtopf ist es klar, in Kochtopf kann man nicht alles reintun. Nicht? Man kann nicht die Sachertorte und die Paprika gleichzeitig in den Kochtopf tun. Das heißt, es gibt ein Koordinationsproblem. Es ist auch unter diesen Bedingungen der freien Partizipation überhaupt nicht selbstverständlich, dass da was rauskommt, wenn nicht eine interne Organisation von Komplexität stattfindet. Und ich glaube, jetzt ist durchaus Zeit, an diese Stelle zu kommen, die ich Ihnen hier extra hervorgehoben habe, weil es mir ein wirklich schönes Kurzbeschreibungsprofil zu sein scheint, von dem, was jetzt bei Open Source so interessant ist. Das ist aus dem Stephen Weber-Artikel genommen. The key concepts, user-driven innovation that takes place in a parallel distributed setting, distinct forms and mechanisms of cooperative behavior, the economic logic of anti-rival goods, are generic enough to suggest that software is not the only place where the open source process could flourish. Diese Key Concepts, die er da anspricht und über die er in seinem Artikel schreibt, diese Key Concepts haben wir zum Teil jetzt hier schon besprochen. Das sind quasi jetzt die terminologisch zusammengefassteren Versionen davon. Gehen wir es jetzt nochmal durch und ich ergänze es dann auch noch. Wir haben genau von diesem User-Driven Innovation schon gesprochen. Und dieses User-Driven Innovation findet statt in einem parallel verteilten Umgebungskontext. Das ist das, was der Eric Raymond definiert hat und was ich das letzte Mal gesagt habe, als indem Sie benutzen, einfach indem Sie schon die Software benutzen und in der Lage sind, Ihre Ärgerlichkeiten über diese Software mitzuteilen, sind Sie schon mit dabei. Ich bringe Ihnen ein aktuelles von heute Vormittag Beispiel, wo ich das gut zeigen kann. Ich bin heute aufgewacht in der Früh und habe einen kleinen Schock gehabt, weil es über Nacht massive Eingriffe in die ganzen Beiträge zu meinem Wiki-Beiträge zum Seminar gegeben hat. Das sind sozusagen alles aus dem Plato-Staat interaktiv. Sie sehen da, in jeder Seite ist irgendwas dazugemacht worden. Das ist normalerweise ein böses Zeichen, weil es heißt, dass irgendein Skript da drüber gelaufen ist und irgendeinen Unfug gemacht hat. Ich habe es erschreckt aufgegriffen und bin zu meiner großen Überraschung drauf gekommen, dass über Nacht ein Kollege, der gestern neben mir gesessen ist im Seminar und mir nichts davon gesagt hat, über Nacht mein Kollege für alle die Seiten dieses Seminars hier diesen kleinen Boxeintrag hinein programmiert hat, der dazu führt, dass man auf jeder Seite eine kleine Box hat, von der aus man auf sämtliche andere Seiten dieses speziellen Seminarwikis verweisen kann. Was ja wirklich eine ausgesprochen freundliche und hilfreiche und produktive Aktion ist. Erzähle Ihnen sozusagen ein bisschen etwas darüber, was man mit dem Wiki machen kann. Was aber jetzt der Grund ist, warum ich es Ihnen zeige, ist, was soll das denn? Da erklärt er das, was er gemacht hat. Und jetzt sind Browser notorisch bekannt dafür, dass es 25 davon gibt, die alle nach unterschiedlichen Regeln funktionieren. Und wenn er jetzt dieses Ding verkaufen müsste, wenn er gesetzt den Fall, er wollte das jetzt verkaufen, dann müsste er, um irgendeine Chance zu haben, nicht sofort am Markt sozusagen abzustürzen, müsste er jetzt 25 Browser installieren, müsste mit jedem Browser abchecken, ob das dort auch funktioniert. Stattdessen tut er das dahin und sagt, bitte könntet ihr mir sagen, ob das bei euch funktioniert. Und ich habe ihm gesagt, ja klar, okay, bei Firefox funktioniert das. Es ist, schauen wir uns doch mal an, wenn wir schon dabei sind. Es ist nämlich so, dass da funktioniert es auch. Beim Internet Explorer, das ist offenbar ein 7er, funktioniert das ganz genauso. Wenn Sie unglückseligerweise einen 6er haben, ein Internet Explorer 6, dann zeichnet er Ihnen dieses kleine Rechteck seitenfüllend voll an den Anfang der Seite. Ja. Das ist der Typus von Information, damit Sie ein Beispiel haben, der durch die von eben durch diese von mir beschriebene parallel distribuierte Konfiguration in Angriff genommen wird, wo Sie sozusagen damit herankommen. Nächster Punkt, unterschiedliche Formen und Mechanismen der Kooperation. An einer anderen Stelle sagt der Stephen Weber, und das ist, glaube ich, für mich eine der zentralen Erfahrungen und Ereignisse darüber, die hier zu lernen ist und für die Philosophie ausschlaggebend ist. Es handelt sich quasi um einen empirischen Testfall, mit Hilfe dessen belegt wird, dass hochgradig komplizierte technische Konstrukte wie Betriebssysteme, die also Jahrhunderte von Menschen Arbeitszeit investieren, dass derartig hochgradige komplexe Produkte durch Kooperation übers Internet verteilt von Leuten, die sich gar nicht kennen müssen, persönlich nämlich, erzeugt werden können im Bereich von diesen technischen Zusammenhängen. Das muss man immer dazu sagen. Das ist natürlich eine wichtige Qualifikation, weil man könnte sozusagen sagen, es gibt ja einen Typus von hochkomplexen Problemen, die die ganze Welt interessieren und wo es wirklich schön wäre, in einer richtigen Kooperationsweise eine Antwort darauf zu finden, wie zum Beispiel, was ist Gerechtigkeit? Wenn ich beim Seminar von gestern bleibe, nicht? Was ist Gerechtigkeit? Das ist ein Problem, das jeden beschäftigt, das hochkomplex ist, das mit allen Leuten, mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun hat. Es wäre wunderschön, wenn wir das so lösen könnten. Das können wir nicht so lösen, aber es gibt einen Typus von Problemen, in denen es nachgewiesen ist, dass wir das in dieser Allgemeinheit tun können. Das wird ein Punkt sein, auf den ich hinauskomme am Ende der Vorlesung. Ich habe dieses jetzt, was ist Gerechtigkeit, nicht umsonst gesagt. Was ist Gerechtigkeit ist eben genau der klassische sokratische Frageansatz, der dann eine bestimmte philosophische Tradition entwickelt. Ich habe jetzt gesagt, mit diesen technischen Möglichkeiten können wir die Frage nicht beantworten. Aber die Frage, die sich für die Philosophie stellt, ist, ob wir aus dem, was wir hier sehen im Zusammenhang mit Betriebssystemen, ob wir aus dem Schlüsse ziehen können für eine Behandlung philosophischer, auch philosophischer Fragen, auch philosophisch hochkomplexer Fragen, ob wir also einen Aufschluss über den Umgang mit zum Beispiel der Frage, was ist Gerechtigkeit, sozusagen gewinnen können. Und das lasse ich mal dabei. Das ist jedenfalls gelungen. Und die letzte hier angeführte Bestimmung sind die sogenannten, die ökonomische Logik der sogenannten, wie er es nennt, Stephen Weber, Anti-Rival Goods. Da werden wir das nächste Mal drauf kommen in der Wirtschaftsbetrachtung. Es gibt da in der Wirtschaft die Terminologie zwischen rivalisierenden und nicht rivalisierenden Gütern. Die rivalisierenden Güter sind, ist das Gras im Gemeindeanger oder die Sandwiches in der, an der Party. Die nicht rivalisierenden Güter sind Güter, die man selber weiter besitzen kann, auch wenn man sie weitergibt. Güter, die nicht daran leiden, darunter leiden, dass man sie weitergibt. Also immaterielle Güter in der Regel, wo ich keinen Schaden davon habe, also Güter, die Sie genauso besitzen können, wie andere Personen auch. Und die sozusagen die Überlegung, die ich Ihnen dargestellt habe bisher, ist, dass wir in einer ökonomischen, weltgeschichtlichen Situation, in der Wirtschaft, in der Informationsgüter, Stichwort Wissensgesellschaft, zu den entscheidenden Faktoren in der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt gehören, konfrontiert sind mit der Tatsache, dass es diese wesentlichen Wirtschaftsfaktoren zu einem nicht unbedeutenden Teil immaterielle, nicht rivalisierende Güter sind, die in der Weise den klassischen ökonomischen Ansatz nicht erfüllen. Ich sage, das ist etwas, was der Gosch an der Stelle auch ganz schön sagt, um da nochmal zurückzugehen. Samuelson ist ein klassisches Lehrbuch der Ökonomie und Gosch zitiert hier Paul Samuelson und zwar in dem Sinn: Economics are the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Der erste entscheidende Terminus da drin ist Knappheit. Also die klassische Ökonomie ist geprägt als Materialökonomie von Knappheit der Güter. Dort, wo es keine Knappheit gibt, gibt es keine Wirtschaft. Also die Luft können Sie nicht verkaufen. Sie können sich nicht auf die Straße dort draußen stellen und den Leuten eine Box anbieten. Hier haben Sie einen Kubikmeter oder einen halben Kubikmeter Luft. Dafür wird niemand was zahlen. Die Bedingungen der Knappheit sind notwendig, um die Frage zu verfolgen, wie werden unter solchen knappen Bedingungen wertbehaftete Gebrauchsgegenstände erzeugt und einem Spektrum von Menschen verkauft. Und es ist Ihnen jetzt klar, dass eine der entscheidenden Fragen, um die es jetzt hier dann geht, eben die ist, wie verhalten sich nicht rivalisierende Güter in dem Zusammenhang. Aber das ist nicht der ganze Sinn von anti-rivalisierenden Gütern. Dieses Anti-Rival, was beim Stephen Weber dabei ist, Und um zu erklären, was die anti-rivalisierenden Güter sind, muss ich noch einen weiteren ökonomischen Terminus hier einführen, der in meinen Erläuterungen sowieso schon drinnen war, aber jetzt halt noch eine entsprechende Fassung erhält. Und das ist der Terminus positive Netzwerkeffekte. Noch allgemeiner gesagt, positive Externalities, positive Außeneffekte. Unter positive Außeneffekte versteht man in der Ökonomie günstige Umgebungsbedingungen, die nicht in die Kostenrechnung einer einzelnen Produktion eingehen. Also wie zum Beispiel, Sie eröffnen eine kleine Kebab-Bude und ohne dass Sie es wissen, entscheidet sich Chibo eine Fabrik daneben zu bauen, sodass Sie plötzlich 500 Leute jeden Tag zusätzlich als Kunden haben. Das ist etwas, was Sie unter diesen Umständen nicht planen können. Dafür können Sie nichts zahlen. Ich meine, viele Leute, das ist sozusagen die Materie, aus der dann Korruption passiert. Jemand, der sozusagen genau schnell genug weiß, was der Entwicklungsplan einer Gemeinde ist, um zu wissen, wo kommt da eine Fabrik hin und dann an dieser Stelle was hinbauen kann, hat offensichtlich entsprechende Vorteile. Aber diese positiven Standorteffekte, Umgebungseffekte sind ein Beispiel für solche Externalities. Und ein klassisches ökonomisches Beispiel dafür sind zum Beispiel ganz im alten Sinn Telefone. Wenn Sie eine der ersten Personen sind, die ein Telefon kauft, dann können Sie zwar einen gewissen historischen, uniken Status für sich beanspruchen, aber mit Ihrem Telefon sitzen Sie hier und können vielleicht gerade noch an eine andere Stelle telefonieren. Das ist ein schönes Ding, lässt sich anmalen und sonst was, und Sie können es verwenden, um mit einer Person zu reden, der können Sie gleichzeitig gleich einen Brief schreiben, würde ich sagen. Der Wert dieses einen kleinen Dings steigert sich in dem Maße, in dem mehrere andere Leute dieses kleine Ding verwenden. Das ist der Netzwerkeffekt. Das wird umso wichtiger für Sie, je mehr Leute Sie anrufen können. Und das ist nicht in den Entstehungskosten drinnen. Also die Materialkosten und Entwicklungskosten für diesen Apparat enthalten nicht den Wert, den es zusätzlich hat, wenn es weitere 100.000 Leute gibt, die den verwenden. Das ist jetzt der Sinn von anti-rivalisierend. Es ist nicht nur so, dass man nicht etwas wegnimmt der anderen Person, wenn man das hat, sondern je mehr Personen es haben, desto mehr ist das wert, was ich selber habe. Das ist der anti-rivalisierende Effekt. Und der wirkt sich an dieser Stelle ausgesprochen positiv aus. Das ist die ökonomische Überlegung, die dahinter ist, wenn ich Ihnen gesagt habe, auch wenn Sie nur den Browser aufmachen und eine von den Personen sind, die die Statistik verbessern und allenfalls sogar bereit sind, dieses und jenes einzuschicken, auch dann schon haben Sie an dieser Stelle etwas nicht Uninteressantes getan. Damit ist natürlich jetzt nicht berührt, dass diese Frage der User Innovation und der Motivation, das hängt, wie man jetzt hier sieht, durch das, was ich sage, ziemlich gut. Das hängt jetzt auch damit zusammen, welches Eigentumsregime es zu diesen Informationsgütern dazu gibt. Und da sind wir jetzt bei den zwei Punkten, die mich jetzt dann als nächstes beschäftigen werden, eben ökonomische Aspekte und Eigentumsaspekte. Ich denke, das ist für heute, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Wollen Sie noch was bemerken dazu? Ja. Tragen Sie etwas bei.
Also ich möchte noch was sagen zu diesem positiven Networking. Es gibt da auch die gegenläufige Bewegung, wenn bei diesen nicht rivalisierenden Gütern, also in dieser nicht rivalisierenden Benutzung von Software zum Beispiel, bei Musiksoftware jetzt im speziellen Falle, kein positiver Effekt eintritt, sondern ein negativer, nämlich ein Übersättigungseffekt zum Beispiel oder so eine Art Overkill quasi, und die Zugänglichkeit zur Musikproduktion und die Zugänglichkeit dann auch noch zur durch die MP3s zum Beispiel zu Musikstücken selbst so übertrieben wird, dass der Markt vollkommen übersättigt ist und sich quasi selbst nur mehr verdauen kann oder sich selbst killt, was momentan am Musikmarkt wirklich passiert, dann kann man nicht von einem positiven Networking sprechen. Aber wie sollte man mit dem umgehen, dass es auch diese sehr, sehr offensichtlich negativen Effekte gibt?
Und Sie haben ja in einer früheren Wortmeldung, haben Sie auch schon darauf hingewiesen, was Sie jetzt nicht gesagt haben, dass das auch einen Qualitätsverlust bedeutet. Das ist der Zusammenhang, den ich angesprochen habe, wie ich gesagt habe, es handelt sich jetzt um Probleme der Überlagerung von Netzwerkeffekten und also von diesen Netzwerkeffekten und der Eigentumsordnung. Weil gerade im Musikbereich, soweit ich das sehe, ist diese Form von Flooding entscheidend damit verbunden, dass die Eigentumsordnung zusammengebrochen ist, dass man de facto nichts mehr zahlt oder sehr, sehr wenig, wenn man will, sehr, sehr wenig zahlen muss, um beliebige Musik zu bekommen. Und das würde ich als Diagnose sozusagen durchaus wahrnehmen und ernst nehmen und auch als ein Problem sehen. Da gibt es natürlich Antworten. Es gibt natürlich Antworten drauf. Es gibt zum Beispiel, die eine Antwort, die es darauf gibt, ist die, dass der bisherige Musikmarkt nicht so organisiert war, dass die Künstler am meisten kriegen, sondern dass die Firmen am meisten kriegen. Und das, was zusammengebrochen ist, jetzt hauptsächlich einmal das Profitmodell der Firmen gewesen ist. Und die Künstlerinnen trifft es auch, nur die Künstlerinnen waren bisher schon einigermaßen abhängig von denen und die leiden jetzt auch noch. Das ist nicht, dass die besser gestellt sind, würde ich jetzt mal als erstes sagen. Ich meine, ich bin wirklich Laie diesbezüglich. Die Frage, ob man gerade angesichts der neuen Möglichkeiten nicht zu Distributionsformen finden kann, die gerade die Rolle der Künstlerinnen sozusagen neu fokussiert und die andere Geschäftsmodelle, andere Aufgabenmodelle bringt, ist zumindest offen. Also um es an eine Stelle, ich bin völlig Laie, aber es ist ja nirgends in Eisen geschrieben, dass der Einfluss von EMI und Sony und Tele, was weiß ich, mit ihren riesigen Produktionen, dass das die einzige Art ist und das Wichtigste, wie man Musik praktiziert und distribuiert. Es könnte ja sein, gänzlich in die Luft gesprochen, es könnte ja Folgendes sein, was manche Bands ja auch tun. Es könnte ja sein, dass man die digitalisierte, distribuierbare Produktion von Musik in bestimmten Spalten so nimmt, sozusagen so betrachtet wie eine Freeware. Das heißt, dass man es einfach allen Leuten zur Verfügung stellt, nämlich in den Fällen, in denen das wichtiger ist, dass es Live-Performance gibt. Und manche Bands tun das. Die verteilen die Musik frei und sagen, okay, und wenn ihr die wirklich live mit dem entsprechenden Boost hören wollt, mit der entsprechenden Show und so weiter, dann kommt zu uns und es scheint zu funktionieren an der Stelle. Das ist keine allgemeine Lösung. Also ich kann nicht behaupten, dass ich da wirklich was zu tun habe. Ich will nur hinweisen auf die...
Also ich habe das auch schon erlebt, dass es so eine Art Pay-as-you-wish gab bei einem Radiohead-Album, bei einer elektronischen Veröffentlichung, also wo ganz konkret einfach das dem Kunden überlassen wurde, wie viel er bereit ist, dafür zu zahlen. Und wenn diese Entscheidung schon einmal, also wenn das diese Entscheidung gefordert wird, glaube ich, trägt das schon zu dem Bewusstsein bei, ist, will ich das jetzt einfach nur gratis haben oder ist das mir auch etwas wert irgendwie?
Ich habe es jetzt, wo war das? Ich wollte es Ihnen gerade zeigen. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Das macht das. Gestern habe ich das da gesehen. Sie öffnen einen Download und er sagt Ihnen, könnten Sie uns bitte helfen? 1 Euro ist ja kein Problem. 2 Euro macht mich auch nicht kaputt. 4 Euro, ich fühle mich heute ganz besonders gut. Ich weiß nicht, wie viele kriegen, aber es gibt neue Formen von solchen sozusagen Austauschformen. Der eine Punkt, auf den ich vielleicht, um da noch auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, wo ich mich ein bisschen festlegen möchte, oder ein kleiner Punkt, den ich an der Stelle sagen will, Zusammenbrüche des Marktes, diese Art von nicht erwünschten Effekt, haben durchaus etwas auch mit Extremformen von bestehenden Märkten und Distributionsmodellen zu tun. Und könnten auch, das ist die Debatte, die im Musikbereich auch immer wieder umläuft, ist das jetzt die Katastrophe und der Qualitätseinbruch der Musik oder ist es eine Möglichkeit, sich neu zu organisieren? Gut, dann danke ich Ihnen.